Also insgesamt ist die Variabilität des Traillaufens fördernd in der Prophylaxe von Laufverletzungen oder Überlastungserscheinungen. Natürlich ist das Verletzungsrisiko ja viel größer beim Downhill, wenn du halt stürzt. Und das passiert halt, und ich hatte es heuer ja schon viermal auf die Fresse gepackt, um es klar zu sagen. Du machst dich halt mal lang und dann tut dir halt was weh.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal. Brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch. Denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge vom Trailfunk. Heute hört ihr mal nicht Christian oder Benny, sondern mich. Mein Name ist Saskia und ich darf heute mit Professor Dr. Volker Schöffel sprechen. Unter Läufern gefragt, darf ich dich duzen?
Na, auf alle Fälle, aber bitte. Hallo,
sehr
Saskia.
Schön. Okay, sehr gut. Volker ist stellvertretender Leiter der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie im Klinikum Bamberg. Er betreut auch die Nationalkaderathletinnen des DAV, was das Sportklettern, die Skimos und den Expeditionskader umfasst. Außerdem betreut er das Adidas Terex-Team im medizinischen Bereich. Es scheint mir jedoch so, dass er aber auch selbst begeisterter Bergsportler ist, denn er betreibt selbst einige Sportarten in den Bergen wie Klettern, Skibergsteigen und unter anderem auch Trailrunning. Daher haben wir diesen Trailfunk-Folge zu einer Sprechstunde umfunktioniert, in der wir alles besprechen können, was einen Trailrunner so beschäftigt. Denn wir sprechen über die Belastung beim Trailrunning, Verletzungen und halt eben auch deren Vorbeugung. Und bevor ich jetzt etwas vergesse, würde ich das Mikro gerne weitergeben und ihn selbst erzählen lassen. Und damit herzlich willkommen im Trailfunk, Volker.
Ja, hallo Saskia, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ja, du hast ja schon quasi im Wesentlichen alles über mich gesagt. Ich bin mittlerweile schon eine ältere Hausmarke. Ich bin 60, bin aber immer noch sportlich einigermaßen aktiv, gehe noch viel klettern, lauf Trail, lauf Wettkämpfe, bin jetzt einmal Sky Race gelaufen, lauf den OCC. Meine Beine sind noch platt, weil wir am Samstag ein Everesting hatten für Hard on Trails, wo ich mit meiner Frau zusammen die Everesting-Höhenmeter gemacht habe. Bin also auch noch ein bisschen angeschlagen, ja. Und ich bewege mich halt im Winter viel auf Skien und mache noch die ganzen Skitourenwettkämpfe mit, soweit es halt möglich ist.
Ach, sehr schön. Du warst beim Skimo auch bei den Olympischen Spielen als Arzt dabei, richtig?
Ja, da hatte ich davon profitiert, dass man bei so kleinen Sportarten kommt normal der Doc nicht unbedingt mit. Aber wir waren halt auch so weit weg vom Haupt-Mains Austragungsorten, weil wir halt im Bormio waren, dass wir quasi allein waren und es war dann schön, dass ich da dabei sein konnte. Das war auch ziemlich cool.
Ja, auch sehr schön. Okay, Trailrunning, sehr witzig, dass du das erwähnst. Ich habe nämlich nachgeguckt und ich habe dein letztes Race, was ITRA bzw. UTMB gelistet war, war der Innsbruck Alpine. Da bist du die Marathondistanz gelaufen, auch in einer sehr starken Zeit, wie ich finde.
Glückwunsch. Ja, da ging es für die zweite Hälfte nicht so richtig gut, muss ich zugeben. Aber das letzte war eigentlich das Armer Sky Race, aber das ist ja der Sky Marathon, aber das taucht nirgends auf. Da kriegst du auch keine Medaille und gar nichts. Da kriegst du einen Klaps auf dem Hintern und du hast es überlebt und da kannst du dir was zu trinken nehmen. Das ist eigentlich ganz cool so, aber das ist ein Mega-Event gewesen. Da läuft man von unten auf die Monte Rosa-Hütte hoch und wieder runter. Das sind 3500 Höhenmeter am Stück im Team. Sie haben es ein bisschen abgekürzt, weil es oben echt arg kalt war und furchtbar geweht hat. So dass wir heuer nicht ganz oben waren. Vor 2 Jahren haben wir es schon mal gemacht, der Basti und ich zusammen. Ja, cooles Event.
Ach, sehr cool. Okay, ja, das ist echt gar nicht aufgetaucht. Aber sehr cool, dass du es dann erwähnst. Vielleicht ist es ja noch so ein ganz ursprüngliches Trailrunning-Event ohne.
Es ist das erste Skyrunning-Event überhaupt gewesen, so richtig. Also es ist ganz legendär. Es ist, glaube ich, im 30. Jubiläumsjahr jetzt oder so. Ach. Aber es taucht da bei diesen Listen nirgendwo auf.
Dann, ich glaube, wir können gleich mal ein bisschen einsteigen in die Themen. Und zwar soll es ja um ein bisschen Belastung beim Trailrunning gehen. Vielleicht ganz pragmatisch gefragt, wie hast du dich darauf vorbereitet und mit welcher Belastung gehst du aus? Also wo findet Belastung im Trailrunning statt? Was sind so vielleicht Strukturen, die besonders belastet sind? Egal, ob es jetzt Knochen, Bänder, Muskulatur, Sehnen sind. Was würdest du da so sagen, ist so wirklich die Belastung, die beim Trailrunning einfach da ist?
Ja, das sind natürlich, ich glaube, zwei Hauptorgansysteme. Ich bin ja eigentlich unverkürzter Orthopäde. Oder Sportorthopäde, aber wir machen ja eben auch haben eine leistungsdiagnostische Einheit hier, machen viel Leistungsdiagnostik, Spiralgeometrien und so. Und klar, zwei Sachen belasten einen im Sport. Das eine ist, es ist der orthopädische, der Bewegungsapparat, die orthopädischen Aspekte mit Überlastung muskulär, Aufbauen, Ausgleichstraining, Verletzungsvorbeugen. Und das zweite ist natürlich die kardiopulmonale Belastung. Und beide Bausteine muss man im Training irgendwie adressieren. Ich meine, kardiopulmonales Training läuft halt über viel Grundlagentraining, über Intervalle, kennt jeder von uns, Trainingspläne. Auch ich habe einen Trainer, der mir immer was Schönes rausschreibt und so weiter. Und das Zweite ist natürlich der orthopädischen Anteil, also den passiven Bewegungsapparat oder den aktiv unpassiven Bewegungsapparat, den muss ich schon auch irgendwie vorbereiten. Das heißt, da gehört Stabi-Training auch mit dazu, im Gesamtkonzept auch, um möglichst vielleicht unbeschadet wieder runterzukommen oder einfach das Risiko zu minimieren, dass ich mir halt, dass ich umknicke, dass ich umfall, dass ich mir Überlastungen hole und so weiter. Ich sehe das immer so, wenn die bei mir in die Sprechstunde kommen, Läufer, und ich sehe regelmäßig Läufer und dann teilweise auch, wenn sie zu Adidas kommen, aus dem Ausland vorbei oder so. Das eine ist das, was ich sportorthopädisch an dem behandeln kann. Also der hat halt ein Traktus-Syndrom und dann kann ich jetzt irgendwas machen, sei es Stoßwelle und dehnen oder was spritzen, wie auch immer, ist ja egal. Aber die zweite Sache ist natürlich, wieso bekommt er das? Und wenn der jetzt eine Bewegung 10.000 Mal macht und die ist falsch, dann ist ja logisch, dass die zu irgendeiner Konsequenz führt. Und wenn ich dann nur die Konsequenz behandle, dann komme ich natürlich vielleicht aus der Situation raus, aber ich komme nicht in eine wirkliche Prophylaxe rein. Wir haben uns auch ein Lauflabor und die gehen dann eigentlich immer, wenn es irgendwie geht, auch aufs Laufband und machen halt eine optische Laufbahnanalyse dazu, um dann in ein Ausgleichstraining mit reinzugehen, sodass wir halt möglichst versuchen, diese uniforme Belastung oder diesen Bewegungsfehler da auch auszumerzen.
Mhm. Betreust du auch Straßenathleten oder wirklich nur Trailrunning-Athleten? Weil das wäre ebenfalls eine Frage. Wie ist das? Ich meine, dass Straßenathleten einfach super hohe Umfänge fahren, dass die einfach eine sehr monotone Belastung haben, aufgrund auch auf diesem Teerlauf. Ich meine, das würde ich sagen, haben wir Trailrunner wahrscheinlich sogar 80% von uns jetzt nicht ganz so doll, weil wir ja doch immer mal wieder, wir hiken, dann laufen wir vielleicht ein bisschen schneller einen Downhill, dann laufen wir aber sehr langsam einen Uphill. Also da haben wir ja sehr viel Variation drinnen. Gibt es da irgendwelche Unterschiede von der Belastung, was Trailrunning und Straßenlauf angeht? Oder sagt man, hey, eigentlich ist es same, same, but different?
Nee, das ist schon unterschiedlich. Und klar, ich betreue auch einige Straßenläufer und so. Oder die meisten, die zur optischen Laufbahnanalyse kommen, das geht ja direkt über die Sportwissenschaftler, schon gar nicht direkt über mich. Aber es gibt auch klar Studien, die sagen, dass die Überlastungen erst einmal beim Traillaufen geringer sind als beim Straßenlauf, weil du eben nicht dieses gleiche Bewegungsmuster über, was weiß ich, 70, 100, 140 Kilometer die Woche immer wieder durchziehst oder abziehst, sondern weil du eben Ausgleichsbewegungen machst, weil der Boden ist uneben, du musst ausbalancieren, du hast eine unterschiedliche Schrittlänge, es geht auf, es geht bergab, du hast andere Geschwindigkeiten, damit hast du ganz andere Abdrucksphasen. Also insgesamt ist die Variabilität des Traillaufens eher fördernd fördern in der Prophylaxe von Laufverletzungen oder Überlastungserscheinungen. Natürlich ist das Verletzungsrisiko ja viel größer beim Downhill, wenn du halt stürzt. Ich meine, und es passiert halt, und ich hatte es heuer ja schon viermal auf die Fresse gepackt, um es klar zu sagen, du machst dich halt mal lang und dann tut dir halt was weh oder du knickst um oder sonstiges. Und das passiert ja im Straßenlauf natürlich dann mal eher mal selten. Da muss schon viel zusammenkommen. Ja. Ich glaube, eine Sache ist natürlich auch noch so ein bisschen, im Traillauf kriegst du dann doch wieder andere Überlastung, weil du halt irre Umfänge fährst. Also die Zeiten sind schon höher.
Ja, klar, dass man mal auf der Straße irgendwie 10 Stunden im Wettkampf ist, ist natürlich eher
oder auch im Training, ja, wenn die normale Straßendistanz ist halt der Marathon und weiter geht's ja erst einmal im normalen Sport nicht. Das heißt, du trainierst auch nicht über den Umfang raus. Mhm. Aber wenn du jetzt auf ein 100 Kilometer Rennen trainierst oder so, dann trainierst du natürlich auch mal 50 Kilometer Strecken und dann wird die Zeit halt doch, kommt da viel mehr an Belastung zusammen.
Ja, das
und stimmt. Und im Moment beim Downhill natürlich mit der Geschwindigkeit, negativer Impact auf die Exzentrik, auf die Knie, auf den passiven Bewegungsapparat.
Ja, kann man dann sagen, das ist eine sehr kontroverse Aussage, aber kann man sagen, Trailrunning ist gesünder als der normale Straßenlauf?
Also ich glaube, prinzipiell kann man das sagen. Würde ich so durchgehen lassen.
Jawohl, das hören wir doch, wir Trailrunner, sehr gerne.
Und außerdem hast du viel bessere Luft um dich außenrum, ohne Autoabgase und schönere Umwelt. Und damit ist es fürs Gemüt auch wieder besser.
Das mag wahrscheinlich wirklich sein. Aber weil wir es ja gerade schon hatten, du hast auch gerade so über die Verletzungen nach Impact-Stürzen sowas erzählt. Würdest du sagen, dass wirklich dann die Verletzungen oder die Trailrunner, die zu dir kommen aufgrund von verletzungsbedingter Pause, eher wegen Stürzen kommen oder wirklich wegen Überlastungen, Ermüdungsbrüchen, so wirklich?
Ganz klar Überlastungen. Also ich sehe überraschend wenig Verletzungen bei Stürzen. Also ja, Schürfungen und so weiter, aber jetzt für einen Unfallchirurgen wesentliche Verletzungen sind es ja nicht. Ja. Natürlich gibt es welche und es gibt auch ganz schlimme Verletzungen, ist schon klar, aber überraschenderweise machen sich die häufig lang und dann passiert doch gar nicht so wahnsinnig viel oder so. Oder sie werden halt dann vielleicht auch gleich vor Ort natürlich versorgt. Gell? Also wenn du jetzt im Wilden Kaiser stürzt, dann kommst du jetzt nicht mit deiner Unterschenkelfraktur bis nach Bamberg gefahren, nur weil ich da sitze, sondern du wirst halt dort versorgt und ist alles gut. Also das heißt, die meisten Läufer, die ich sehe, bestimmt 90% sind Überlastungen.
Okay, also schon eher ja. Richtung, okay.
Überlastungen und die dann untere Extremität, also ob es jetzt die Achillessehne ist oder die Plantarfaszie oder die Ermüdungsfraktur, dann natürlich immer noch in der Kombination mit der Mangelernährung, Red S und so weiter, ist das häufig.
Ja, denkst du dann, oder sind da eher Frauen oder Männer betroffen, wenn du auch gerade Red S ansprichst? Ich glaube, wir Frauen haben da schon eher nochmal so eine Tendenz, dass wir sagen, ah, oh nee, das eine Gel brauche ich dann doch nicht mehr vielleicht, weil es mich vielleicht dick macht, keine Ahnung. Würdest du sagen, dass wir Frauen da anfälliger sind als Männer, oder?
Also die Frau ist mal primär anfälliger wegen dem Östrogenmangel oder dem Östrogenstoffwechsel. Das heißt, du hast halt als Frau eher mal ein Risiko für eine Osteoporose und durch die Zyklusabhängigkeit und so weiter, glaube ich, dass die Frau schon erstmal mehr anfälliger ist insgesamt. Die Zahlen vom Red S sind vielleicht ein bisschen frauendominiert, aber das darf man überhaupt nicht vergessen, dass es auf beiden Geschlechtern fast gut gleich verteilt ist. Ich mache ja viel über Red S und habe ja viel damit zu tun über das Klettern, auch im internationalen Bereich, und habt auch ja viel Wirbel gemacht, wie ich aus dem Weltverband der Medizinischen Kommission da ausgetreten bin, aus Protest, und haben jahrelang viel gearbeitet. Und ich habe auch regelmäßig Red-S-Patienten in der Betreuung aus verschiedenen Sportarten, durch die Kaderbetreuung einfach auch und auch außerhalb vom Kader. Das sind bei den Kletterern sind es mehr Frauen als Männer, aber durchaus beide Geschlechter vertreten, und ich habe seit Jahren viele gesehen. Und im Laufsport, ich denke, da gibt sich das eigentlich nicht so viel.
Okay, also sehen wir sowohl.
Ich meine, die Ermüdungsfaktoren haben Frauen mehr, weil es halt dann der Östrogenmangel vielleicht dazukommt oder so. Ja? Mhm. Aber ich glaube, das ist schon über beide Geschlechter ziemlich gleich verteilt.
Ach krass, okay, faszinierend. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Aber genau dafür sind wir da, um sowas aufzuklären. Sehr gut. Wenn wir gerade eben gleich bei Verletzungen sind, was hältst du davon, wenn wir uns so ein bisschen von oben nach unten quasi arbeiten und so ein bisschen die typischsten Läufer-Trailrunner-Verletzungen einfach mal aufzählen und vielleicht so die Charakteristika kurz ansprechen? Ich würde da irgendwie vielleicht gleich Hüfte, Knie, Fuß sagen, dass wir da so ein bisschen dahingehend. Ich glaube, Shinsplints können wir auch gerne einmal ansprechen mit Knochenmarksödemen und sowas. Tatsächlich hat mir mein Kollege Christian mir einen Mythos mitgegeben über das Knie, den ich doch bitte mal nachfragen soll, ob das stimmt oder ob das tatsächlich nur ein Mythos ist. Und zwar meinte er, dass der Mythos kursiere, ein Knie hätte nur so oder so viel Kilometer quasi, dass es absolvieren könnte, bis es quasi abgenutzt ist und nicht mehr ganz so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ist das ein Mythos oder ist das quasi eigentlich nur Kauderwelsch?
Das ist sicherlich nicht richtig. Es kann schon sein, es gibt ja auch Leute, die sagen, dein Körper hat nur irgendwie 50 Ultras in dir, mehr schaffst du dann nicht oder so. Da kann ich mir so eine Gesamtschau anschauen, kann ich es mir wieder eher vorstellen, wenn dann auch die psychische Einstellung dazu mitkommt und wie lange du dann dein Training aufrechterhalten musst und in dieser Gesamtschau. Aber ein Knie hat kein Haltbarkeitsdatum. Das ist ja ganz, jedes Gelenk ist bestimmt von, wie ist der Impact verteilt, ist die Achse gerade, belastet sich schräg, kann ich es muskulär stabilisieren oder nicht stabilisieren, wie schwer bin ich? Und dann ist auch eine gewisse genetische Komponente da, gell? 30% der Arthroserate ist halt eine genetische Komponente, die kann ich mir wieder weg oder hinzaubern. Entweder ich habe sie oder ich habe sie nicht. Ich habe zum Beispiel eine Hüftkappenprothese seit einem Jahr, weil ich halt eine angeborene Fehlstellung der Hüfte habe und habe halt dann eine Arthrose gekriegt über 2 Jahre relativ schnell. Hat jetzt nichts damit zu tun, wie viel ich bergab gelaufen bin oder nicht, bin ich mir ganz sicher. Also ich glaube, es gibt kein Haltbarkeitsdatum für den Körper. Es gibt aber ein bisschen ein intelligentes Umgehen mit seinem eigenen Körper und ein nicht so ganz intelligentes Umgehen. Und mancher Körper hält auch ein bisschen mehr aus und mancher vielleicht auch ein bisschen weniger. Und da hilft nur, dass ich mir den Mittelweg für mich selber halt rausfinde. Und ich sage, wenn ich immer an der Kante bin und dann überziehe, dann laufe ich in eine Überlastung rein. Wenn ich so ein bisschen auf meinen Körper höre und denke, okay, nur weil der andere noch 2 Stunden mehr die Woche machen kann, vielleicht kann ich das nicht. Vielleicht muss ich mehr Stabi- und Ausgleichstraining machen, vielleicht oder Krafttraining oder bergauf gehen mit Zusatzgewichten, wie auch immer, irgendwie andere Trainingsmittel finden, dann ist das vielleicht mein Weg. Mhm. Weil du sagst, du willst von oben nach unten gehen. Eins darf man nicht vergessen, ist der Rücken. Ja, also ich habe bei den nach den Langläufen oft Schmerzen im unteren Rückenbereich und es gibt auch ein paar Studien über Ultraläufer jetzt eher mal auf der Straße oder so, wo die Rückenbeschwerden mit die häufigste Überlastung sind.
Wo sitzt der Auslöser? Ist es muskulär? Ist es irgendwann einfach die Bandscheibe, die sagt?
Oh, ja, die Bandscheiben, die geben nach so über die Jahre, die werden auch dünner, aber ich glaube, man muss sich das so einfach bildlich vorstellen. Da hast du einen Oberkörper, der wackelt so vor sich hin, aber da hängen immer noch die Arme an dem Torso dran und die Beine unten arbeiten die ganze Zeit und der Oberkörper wird ja irgendwo getragen von diesem kleinen Rohr in der Mitte der Wirbelsäule. Also da ist ja doch viel Last, die immer das unten auf die Beine übertragen muss. Und es muss ja irgendwo Schwachstelle sein. Mhm. Das ist ja, nimm deine Hantel und stell sie aufrecht hin. Da ist der Steg in der Mitte, oben und unten das Gewicht. Und das ist irgendwie die Wirbelsäule. Da kommt ja viel Last drauf. Mhm. Schwung, rotatorisches Moment von den Armen oben runterspringen. Dann muss die Bandscheibe wieder ausgleichen und so. Und das Ganze muss der Rücken, muss die Muskulatur dann stabilisieren. Und wenn die nicht stark ist, dann glaube ich, dass sie auch leicht überlastet ist.
Diese Folge vom Trailfunk wird euch präsentiert von Nerona. Nerona ist eine norwegische Outdoor-Marke, die seit ein paar Jahren mit hochwertigen Trailrunning-Produkten auf sich aufmerksam macht. Wir hatten die Gelegenheit, einige ihrer Trailrunning-Sachen zu testen und ich bin damit sogar einen Wettkampf gelaufen, nämlich die Klassik-Distanz des Stubai Ultra Trails. Dort hatte ich die Laufweste und die Shorts von Nerona an. Die Laufweste heißt Senja Econyl, 7 Liter. Und die Shorts ist die Flex 5-Inch Shorts gewesen. Und ich kann sagen, die Sachen sind auf jeden Fall race-ready, ja. Gerade die Weste hat eine extrem gute Passform, sitzt einfach gut, alles bleibt an Ort und Stelle. Ich fand das Dunkelgrün sah sogar auch ganz cool aus auf den Rennbildern von Sportografen im Nachhinein. Und ja, die Shorts gibt es eben in 5 oder in 9 Inches Länge. Und die ist einfach super leicht und luftig. Die hat 2 Taschen für Gels und sogar auch eine Schlüsselhalterung. Also viele coole kleine Details. Nerona setzt auf nachhaltige und da, wo es geht, auch recycelte Materialien. Das gefällt uns grundsätzlich richtig gut. Also checkt die Trailrunning-Kollektion von Nerona aus. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
Das heißt, so eine klassische Rückenschule und Rückenkräftigungsübungen würden das Sinn machen?
Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Und das machen ja aber die Läufer ja ungern. Die Läufer machen ja nicht so wirklich gern Krafttraining und die Kraftsportler machen ja nicht so viel gern Ausdauersport. Ich profitiere noch davon, weil ich halt immer noch 3-4 Mal die Woche klettere und damit habe ich meine Krafttraining so einigermaßen außenrum aufrechterhalten. Mhm. Aber ich glaube, wenn man in einer Sportart nur unterwegs ist, dann ist es noch viel wichtiger, das Ausgleichstraining durchzuführen.
Ja. Was wären so, oder hast du Übungen, wo du sagst, ach, die sind super, die könnte jeder mal in sein Krafttraining mit einbauen?
Jein, also wir haben bei uns zum Beispiel nach den Hüftarthroskopien, haben wir auf der Homepage schon ein Trainingsprogramm zum Wiederaufbauen mit Übungen. Das hat mal meine Frau gemacht, die auch Sportwissenschaftlerin und Ärztin ist und mir meine Hüfte operiert hatten und so. Aber im Grunde genommen, ich bin kein Trainer. Ja, also ja. Fürs Klettern haben wir so ein Ausgleichstrainingsprogramm rausgegeben, das kann man sich da auch runterladen umsonst, gibt es als PDF, das ist aber kletterspezifisch. Für Laufen ist es immer noch so in meinem Hinterkopf, dass man es auch mal machen müsste. Auf der anderen Seite gibt es da ganz viele, die online Sachen präsentieren, die das viel besser können als ich oder so. Mhm. Aber was muss man machen? Klar, Rückenstabi, Hüftstabi. Hüftstabi ist extrem wichtig, weil da kommen wir vielleicht noch drauf, an die Überlastung des Hüftgelenks eben. Oberschenkelkraft aufbauen, zusätzlich nur zum Laufen und dann Fuß, Plantarfaszie und so weiter. Also man kann viel machen und ich glaube, es ist auch viel sinnvoll.
Mhm. Ja. Genau, dann lass uns doch gleich gern mal zu.
Machst du denn was? Jetzt frage ich dich doch mal. Ich weiß ja gar nichts. Erstens mal, ich geh davon aus, du gehst Trail laufen, oder?
Ja, ganz genau. Ich bin Trailläuferin. Ich bin aber auch angehende Sportwissenschaftlerin.
Oh, okay. Und was war der letzte Wettkampf?
Der letzte war der Zugspitz-Ultra, der Mittenwald-Trail.
Jawohl. Und, ging gut?
Ja, war warm, aber es ging ganz gut, würde ich sagen. Es war zufriedenstellend.
Cool, schön. Okay, ja. Machst du Ausgleichstraining? Ja. Hey, als Sportwissenschaftler, jetzt komm.
Ich wollte es gerade sagen, leider lerne ich, wie wichtig es ist. Und leider hätte ich auch die Möglichkeit, mir einen wirklich sinnvollen Trainingsplan zusammenzustellen. Aber wie du schon bemerkt hast, ich glaube, der ein oder andere Läufer ist da leider ein bisschen sehr faul und zu dem ein oder anderen Läufer zähle ich mich auch. Ja, ich bin froh, wenn ich zweimal die Woche
ins Fitness. Ja, zweimal ist sehr gut.
Genau. Ich muss aber auch ehrlich sagen, bevor ich mich da jetzt irgendwie eine Stunde irgendwie ins Fitnessstudio quäle, gehe ich dann doch eher lieber laufen. Und deswegen glaube ich, kommt es bei mir vielleicht auch das ein oder andere Mal zu kurz. Aber ich versuche es zu integrieren, ja.
Ja, also ich denke, wenn du schon mal sagst, du machst zweimal eine halbe Stunde, zweimal 45 Minuten, hast du ja schon viel gemacht. Länger als eine Stunde brauchst du sicherlich nicht machen. Du willst dich ja auch nicht so platt machen, dass du am nächsten Tag nicht gescheit laufen kannst oder so. Aber mit zweimal einer halben Stunde ist ja schon eine gute Foundation gelegt, glaube ich.
Ja, sehr gut. Dann kann ich das beibehalten, guten Gewissens. Sehr schön. Aber man muss dazu sagen, ich hatte bisher auch wenig Probleme mit Verletzungen. Das Klassische, was bei mir immer kam, sind Shinsplints. Da können wir gerne später auch nochmal kurz drauf eingehen. Aber sonst Hüfte, Knie oder sonst was hat bei mir noch keine Probleme gemacht. Und deswegen war ich da immer irgendwie fein raus. Aber damit so bleibt, gehen wir vielleicht lieber besser weiter ins Fitnessstudio.
Ja, das bringt auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja. Genau, wir waren bei der Hüfte stehen geblieben. Du hast einen künstlichen Hüftkopf, hast du gemeint, richtig?
Ja, einen überkronten Hüftkopf aus Keramik.
Mhm. Und du kannst trotzdem augenscheinlich noch gut laufen. Also ist das ja anscheinend kein Problem, richtig?
Es ist für mich kein Problem. Also das ist recht komplex, aber ich meine, du musst überlegen, was eine normale Hüfte ist, an Kopf und Pfanne ersetzt. Bei einem Hüft-Resurfacing machst du eine Überkronung der Pfanne und des Kopfes. Und das beides geht erstmal und funktioniert. Das Problem ist aber an so einer Hüfte ja nur beim Laufen, ist ja nicht, dass sie nicht funktioniert oder was, sondern es ist einfach die zyklische Belastung über die Zeit und das macht was? Das macht Abrieb. Und je mehr ich Metall auf Polyethylen oder was laufen lasse, desto mehr Abrieb habe ich. Das heißt, ich nutze sie halt ab und bei der Hüfte muss ich halt eine neue draufbauen. Mhm. Und die Alternative, die ich gewählt habe, ist halt ein Keramik auf Keramik Oberflächenersatz. Ich habe mich letztes Jahr in Australien operieren lassen, weil da die Methode in Europa noch nicht zugelassen war. Mittlerweile bieten wir sie jetzt ist in Deutschland auch zugelassen und wir haben jetzt auch damit angefangen, sie anzubieten. Ich glaube, dass das der absolute Gamechanger für Sportler ist, also sagen wir so zwischen 50 und 60, mhm. Die noch einen hohen Anspruch haben und ich merke meine Hüfte beim Laufen, naja, vielleicht so 1-2%, ab und zu mal die Hüftbeuge erwähnen, wenn ich viel Höhenmeter mache, aber ansonsten kannst du es vergessen, habe ich kein Problem mit.
Das ist bemerkenswert, also ich finde es bemerkenswert, auch aus einer sportwissenschaftlichen Sicht tatsächlich, dass das einfach so geht. Bei Jüngeren würde man jetzt sagen, okay, Arthrose wahrscheinlich noch nicht so krass fortgeschritten. Was sind da so Hüftprobleme, die vielleicht ein junger Mensch bekommen könnte oder die häufig sind?
Also was ich bei Läufern schon relativ häufig sehe, ist ein sogenanntes Hüft-Impingement-Syndrom. Das heißt also quasi, du hast bei der Hüfte ja einen Kopf und eine Pfanne und die Pfanne überdacht ja den Kopf. Und wenn der jetzt da öfters anschlägt und eine gewisse Variante noch dabei ist, ein bisschen steil steht oder was, dann bildet sich an dem Schenkelhals quasi so ein Bump, also so wie eine Knochenanbaute, eine Knochennase. Und die schlägt natürlich weiter oben gegen den Pfannenrand. Und da ist so das Labrum, was so ein Knorpelring ist. Und das ist sehr sensibel und auch wichtig für die Stabilität. Und dann kann das einreißen, abreißen, degenerieren. Und es kommt eben zu so einem Engpass-Syndrom, so einem Hüftimpingement. Und das ist bei Läufern relativ häufig. Also habe ich viele gesehen, einige operiert oder sonstiges. Und das kann extreme Ausmaße aufnehmen. Ich hatte Patienten, die nur noch mit Gehstützen gelaufen sind, die jetzt mittlerweile wieder Ultras laufen oder so, postoperativ. Also das ist schon ein größeres Thema.
Okay, das behandelt man dann auch wirklich operativ oder gibt es da eine
Nie in der ersten Instanz, gell? Ich meine, die zu mir kommen, die sind natürlich dann auch nicht mehr in der ersten Instanz, oft die sind ja schon vordiagnostiziert oder so. Die kommen dann halt mit dem OP-Wunsch, aber in der ersten Instanz heißt es immer denen Druck aus dem Gelenk, aus dem Krankengymnastik machen, Stabilitraining machen, Laufbahnanalyse, gegebenenfalls Gangbildschulung, Einlagen und so weiter. Und dann in der zweiten Instanz kommt halt konservative Orthopädie, Spritzen, Stoßwelle, was weiß ich. Und dann sind wir erstmal bei dem Punkt, wo man vielleicht über die OP drüber nachdenken kann.
Okay, ja, verstehe.
Aber die viele, die ich sehe, natürlich, ich bin ja in der Klinik und mache da meine Sprechstunde, viele von denen, die ich sehe, die haben ja schon irgendwie 3-6 Monate Behandlung hinter sich.
Mhm, okay, also es ist definitiv ein bisschen was Längerwieriges.
Ja, und dann ist auch der Weg zurück natürlich nicht ganz kurzfristig, gell? Nach so einer OP. Mhm. Aber es ist halt doch gut möglich. Und das sieht man schon bei Läufern häufig.
Dem Ja. Beim Impingement kennt man ja normalerweise von der Schulter. Aber interessant, dass das Gleiche auch ein bisschen auf die Hüfte übertragen werden kann.
Genau, ist ein bisschen anders, aber es ist ein Impingement und es ist eine der typischen Läuferverletzungen, die man sieht.
Mhm. Typische Läuferverletzung ist ja auch dieses typische Läuferknie. Also ich glaube auch Traktus-Syndrom in dem Sinne, richtig?
Ja, das ist immer so eine Frage und das siehst du ja bei vielen Diagnosen. Gell? Das Wort Läuferknie benutzt ja jeder für irgendwas anderes. Mhm. Gell? Also der eine sieht einen Traktus, der andere sieht den vorderen Knieschmerz, der andere sieht das Ligamentum, also die Patellarsehnenreizung da drin oder so, wie das Jumper's Knee oder
okay.
Sehr ähnlich so ein bisschen wie die Shinsplints. Shinsplints gibt es auch mehrere Diagnosen, die sich dahinter verbergen. Ist total im Unterschenkel weh. Shinsplints ist noch komplexer, aber Knie, muss man schauen, wo ist der Knieschmerz her? Ist es eine Überlastung? Ist es ein Reizzustand im Gelenk? Wird es halt mal dick, weil ich mich vertreten habe, weil ich einen Guss drin habe? Oder ist es oft der Traktus? Der Traktus ist natürlich was ich schnell sehen kann eigentlich, also auch an der Beinachse, ja, ist ganz klar, wenn jemand ein O-Bein hat, dann ist der Traktus mehr gespannt und wenn das O-Bein halt ganz viel läuft, dann ist der Traktus mehr gereizt.
Der Traktus ist an der Außenseite des Knies.
Genau, der Traktus ist quasi der äußere Spanner des Oberschenkels und je ungerade die Beinachse ist im Sinne von einem O-Bein, desto mehr ist er angespannt und wo er halt immer angespannt ist, wenn du dein Becken nicht halten kannst. Und das ist ja, wenn ich einen Patienten hinstelle auf ein Bein und es an der Hüfte beugen lasse und einfach anheben lasse, dann muss ich erstmal das Becken stabilisieren können. Viele können schon nicht mal das heißt dann drin Dehnenburg-Zeichen, aber das können ja die meisten noch. Die Frage ist aber, was machst du, wenn du läufst? Kannst du das Becken dann noch stabilisieren? Das ist immer eine Insuffizienz von der Glutealmuskulatur. Und die nächste Frage ist dann, schau mal deine Bilder von irgendeinem Wettkampf an bei Kilometer 47. Da gibt's von mir ganz furchtbare Bilder, wie mein Becken von links nach rechts schlackert. Mhm. Wenn du da drauf achtest. Mhm. Und dann ist nämlich die Stabilität nicht mehr da. Und immer wenn die fehlt, kriege ich natürlich einen vermehrten Reizzustand auf den Traktus.
Okay, alles klar. Bedeutet einfach so vielleicht auch ein bisschen Training in die Ermüdungsresistenz, damit man auch unter hoher Belastung, unter hoher ja auch zeitlicher Belastung vielleicht diese Hüftstabilität aufrechterhalten kann.
Ich glaube, das von den Krafttrainingsübungen des Läufers ist die Hüftstabi-Übung bei den Dreiläufern die wichtigste.
Hüftstabi heißt kleine, große Glutealmuskulatur.
Genau. Der wichtigste ist der Gluteus Medius, der da die Beckenstabilität am meisten mitbestimmt, und den muss man halt vernünftig trainieren. Mhm. Ob das jetzt einbeinige Kniebeugen sind oder Balanceübungen oder sonstiges, gibt es ja ganz viel, aber die Glutealmuskulatur ist wichtig.
Ja, das ist eigentlich verrückt, dass man ja durch ein offensichtlich Hüfttraining in Anführungszeichen eine Belastung aufs Knie reduzieren kann. Das ist ja.
Ja, aber das ist ja oft so. Das sind wir in der Schulter ja auch so, dass HWS-Probleme sich auf die Schulter produzieren oder Schulterprobleme halt dann in Richtung Fingerproblematiken machen, indem sie halt dann die Durchblutung stören und die Bewegungsmuster verändern. Also, und darüber geht's ja eigentlich, oder darum geht's ja, wenn man Bewegungsanalysen macht, dass man eben guckt, wo ist denn die wirkliche Ursache für das Erfolgsorgan?
Ja, ja. Also, es ist nicht nur, weil mein Knie wehtut, muss es auch heißen, dass mein Knie verletzt ist.
Nee, und wir wissen auch oft, dass eine Hüftarthrose mit Knieschmerzen kommt. Mhm. Dass der Patient wirklich, also deswegen untersuchen wir immer beide Gelenke. Weil wenn der Patient chronische Knieschmerzen hat und du findest an dem Knie nichts, dann kommt es halt durchaus von der Hüfte. Mhm. Gerade so ein Hüftimpingement ist diagnostisch gar nicht einfach, weil sie es nicht klar projiziert. Das sind dann Schwächegefühle in der Hüfte. Das ist mal hin, mal her. Das kann oft dauern in der Diagnose.
Ach krass, okay. Also falls sich da jemand angesprochen fühlt, gerne mal abchecken lassen.
Auf jeden Fall.
Sehr schön. Okay, weil wir gerade ja noch das Knie hatten, dieses typische, du läufst ja immer diesen Berg runter und das ist ja eine super dolle Belastung aufs Knie, naja, lang machst du das nicht mehr. Wie ist da so die ärztliche Sicht auf die Belastung beim Knie, gerade beim Downhill?
Ja, also prinzipiell natürlich, man muss die Kirche beim Dorf lassen. Das ist eine hohe Belastung für das Kniegelenk, das ist ganz klar. Und wenn der Dreispringer hat auch hohe Belastung auf das Knie. Das kann man nicht wegdiskutieren. Die Frage ist, ob das immer unbedingt auch zu einer chronischen Überlastung oder zum Zerstören des Gelenkes führen muss. Das beantwortet man aber halt immer erst so ein bisschen im Nachgang. Also was heißt im Nachgang? 10 bis 20 Jahre halt später. Es gibt schöne MRT-Studien von Knien nach Ultraläufen, wo quasi das MRT direkt nach dem Lauf gemacht ist und es schaut furchtbar aus. Der Knorpel total dünn, die Menisken rausgequollen, also ausgelatscht wie ein alter Turnschuh. Und dann gibt es Kontrollen nach 5 oder nach 7 Tagen und dann schaut das Knie wieder ganz normal aus. Also das hat sich wieder durch Einlagerungen von Flüssigkeit und so weiter auch wieder regeneriert. Da steckt schon viel an Potenzial auch drin. Wenn man natürlich auch die richtigen Erholungsintervalle berücksichtigt. Ich meine, es gibt immer Leute, die machen das dann auf einem ganz anderen Level und machen jeden Tag einen Ultratriathlon über 50 Tage oder was. Manch einer kann vielleicht mehr aushalten, aber im Durchschnitt brauchst du halt schon die Regenerationszeit. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass nur weil du schnell bergab läufst, du jetzt dein Knie auf Dauer kaputt machst. Daran glaube ich nicht.
Ja, kann man vielleicht dann auch durch Quadrizeps-Training einfach.
Natürlich, je besser dein Knie stabilisiert ist, und das machen wir ja mit Arthrose-Patienten auch, die lassen mir Stabi-Training machen, das machen die ganzen Physiotherapeuten mit denen. Und warum? Na klar, ich habe innen irgendeinen Knochen und außenrum ist immer eine Muskulatur. Und je mehr die Muskulatur wie so ein Exoskelett da draußen wie ein Stabilisator wirkt, desto weniger Impact kommt aufs Gelenk.
Mhm. Ja.
Und leichte zyklische Bewegungen wie Fahrradfahren, deswegen machen die das ja in den Reha-Kliniken, wissen wir auch, dass das den Knorpel auch wieder besser in der Durchblutung fördern kann. Also er wird wieder dicker und kräftiger.
Mhm. Okay.
Also du willst nicht zwangsläufig im Rollstuhl enden, weil du 10 Jahre bergab geballert bist oder so.
Okay, aber tatsächlich wäre dann Radfahren vielleicht auch für Ultraläufer ein ganz gutes Ausgleichstraining. Einfach.
Ja, das auf jeden Fall. Radfahren ist sicherlich ein gutes Ausgleichstraining, weil du dann natürlich dein aerobes Training machst. Mhm. Noch ein bisschen mehr Oberschenkel spezifisch eigentlich für bergauf trainierst. Also die zwei Komponenten hast du mit dabei, aber du hast keine wirkliche Belastung aufs Gelenk.
Mhm. Wie kann ich mich dann optimal auf bergab vorbereiten? Einfach wirklich Krafttraining oder dauerhaft Downhills laufen und da irgendwie schauen, dass man eine muskuläre Komponente reinkriegt? Oder wie kann ich mich da vorbereiten?
Ich bin ein grottenschlechter Bergabläufer. Und verliere bei jedem Wettkampf auf 1000 Höhenmeter 15 Plätze bergab. Und das, um es klar zu sagen, das kotzt mich furchtbar an. Aber ich werde es auch nicht mehr lernen mit eingesteiftem Sprunggelenk links und Hüftprothese rechts. Aber Das Geheimrezept habe ich also nicht gefunden. Ich glaube, klar, Stabi-Training, Koordinationstraining und üben, 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 üben. Und ich glaube, da hatte ich es mit meiner Frau jetzt am Wochenende wieder drüber. Wir werden jetzt uns nochmal so ein Backup-Downhill-Coaching-Kurs mitmachen, weil es gibt Leute, die können es, die können dir es gut vermitteln. Und ich glaube, das ist erlernbar. Ich glaube aber auch, da gehört auch zu vielen Sachen Jugend dazu. Also es gibt Dinge, bei manchen Übungen, du wirst im Alter koordinativ schlechter, das ist einfach so. Neuromuskulär ist, das kannst du nicht aufhalten. Und zu gewissen Risiken gehört halt auch eine jugendliche Leichtsinnigkeit, in Anführungszeichen, jetzt mal mit dazu. Gell? Also wenn ich mir zum Beispiel Toni Palzer Watzmann-Überschreitungen anschaue, wie der den Grat rüber rennt, und ich kenne es und ich kenne ihn gut, habe ihn jahrelang betreut und ich bin's auch schon gelaufen. Aber da musste schon also ziemlich viel in die Vollen gehen auch. Und das hast du natürlich nur mit der Jugend, aber ich glaube schon, dass da viel trainierbar ist und du es auch trainieren musst und solltest.
Ja gut, das mag auf jeden Fall sein. Ich glaube, die Unbeschwertheit, die man da vielleicht noch hat, genau. die hilft.
Genau.
Ja.
Und ich habe es jetzt auch gesehen, der Silas Walter, vielleicht hast du es mitgekriegt, ist ein Junge von uns vom Skitouren gerade, der ist Dritter geworden beim Armor Sky Marathon, also mega Leistung für einen 18-Jährigen.
Ja.
Aber die waren halt, wie sie oben am Umdrehpunkt waren, waren die halt Fünfter oder Sechster. Gell? Die haben halt noch einmal 3 Plätze gut gemacht, weil sie halt mit ihren 18 Jahren da runterballern wie gar nichts. Und der Christian Hoffmann, der halt seit 50 ist und auch ein phänomenaler Athlet, aber ja. da kann der keine Chance, da kann er nicht mitkommen, das geht gar nicht mehr.
Ja, verstehe ich. Ich meine, Hannes Namberger zum Beispiel, der dürfte ja jetzt auch schon um die 40 sein, der ist ja aber auch ein sehr guter Athlet.
Der läuft saugut und genau, der läuft auch beim Lavaredo ja am Schluss nochmal Minuten raus beim letzten Downhill. Und der ist stark.
Ja. Okay, also viel Krafttraining, viel Stabi-Übungen und viele Downhills und vielleicht den einen oder anderen Kopf mal ausschalten.
Ja, das glaube ich schon. Wenn
man Downhills laufen will. Okay, sehr schön. Wie schon vorhin angesprochen, lass uns doch mal auf Schienbeine übergehen. Also wirklich auf Shinsplints. Ich glaube, es wäre nicht gelogen, wenn man sagt, jeder Läufer hätte damit schon mal Probleme gehabt.
Also, das ist immer so eine Frage. Wir im medizinischen Fachbereich sprechen wir eigentlich von medialem tibialen Stresssyndrom. Das heißt also nichts anderes als unterschiedliche Schmerzen, vor allen Dingen medialseitig. Und das können verschiedene Differentialdiagnosen sein. Eines ist die Shinsplints oder die periostale Reizung eben, also einfach das gereizte Knochenhaut. Am Oberschenkel. Und das ist normal, tibialis anterloge, ganz klar vorne. Das geht beim Laufen los, wird nicht besser übers Laufen. Und oft als Auslöser so, habe ich es zumindest so, empfinde ich es oft, ist das dann, wenn die Trainingszustände sich ändern. Also zum Beispiel nach dem Winter auf die Tatanbahn bei Läufern und dann die ersten Male draußen laufen, dann geht sowas immer los. Das zweite wäre halt dann wirkliche Knochenreizung mit entweder Knochenödem oder auch einer Ermüdungsfraktur. Das ist die wichtige Differentialdiagnose. Dann hätten wir ein funktionelles Compartment-Syndrom. Das heißt, jeder Muskel hat einen Schlauch in seinem Compartment, wo er halt wohnt. Und es gibt bei Läufern oder bei anderen Sportarten auch in anderen Körperteilen, aber bei Läufern eben halt da unten im Unterschenkelbereich Syndrome, wo quasi der Muskel anschwillt unter der Belastung und damit zu wenig Platz in seinem Raum hat. Und dann steigt der Druck an. Also du kriegst einen steinharten vorderen Unterschenkelmuskel, tibialis anterior. Und das ist typischerweise, was in Ruhe nicht da ist und beim Laufen schlimmer wird. Bis dass er abbrechen muss und dann auch lang bleibt, bis der Schmerz wieder weggeht. Und auch was man gelegentlich mal operativ versorgen muss. Und dann als letztes gibt es noch so, ja, durch Gefäßsystem bedingte Veränderungen, Schmerzen im Unterschenkel. Das ist, wenn die Kniekehlenarterie eine Engstelle hat im unteren Level, dann kann es manchmal einfach durchblutungsbedingt sein. Das ist was, was jetzt sehr wenige kennen, was auch ganz hilft, Komplexes rauszufinden, weil da musst du ja dann MR-Angiografien machen und sonstiges, aber es ist die klassische Differentialdiagnose, die da mit dabei ist. Also wir haben mehrere Sachen, die diese Beschwerden machen können und die müssen wir dann entsprechend halt auch behandeln.
Ab wann muss ich zum Arzt oder ab wann muss ich rausnehmen? Oder kann ich sagen, hey, normalerweise, wenn ich merke, es fängt im Schienbein ein bisschen an, weh zu tun, passt, wenn ich jetzt 1-2 Wochen Pause mache? Oder was könnte ich dagegen wirklich konkret machen?
Es gibt schon immer so mal eine Faustregel. Das heißt ja erstmal, okay, mir tut irgendwas weh und das ist auch erst einmal okay. Also wenn ich Leistungssport oder Intensivsport mache, dann tut halt mal was weh. Das gehört auch dazu. Brauche ich nicht wegen jedem immer gleich. Und je älter, desto mehr tut dir weh. Und dann fahre ich erstmal, also gut, wenn es jetzt akut ist, ich kann nicht mehr auftreten und so weiter, klar, dann muss ich was tun. Aber wenn es jetzt so eine Überlastung ist, dann würde ich halt mal 2-3 Tage die Belastung reduzieren, anderes Trainingsmittel nehmen, heißt noch gar nicht, dass ich nicht trainiere. Ich bin kein Freund von Trainingspause. Ich bin dann eher der Freund von anderen Trainingsmitteln. Dann gehe ich halt schwimmen oder Fahrrad fahren oder Inlineskaten oder wie auch immer. Und dann im nächsten Schritt mal, also Umfang reduzieren, Trainingsmittel ändern. Und wenn dann nach einer Woche die Beschwerden sich nicht ändern oder stärker werden oder nicht im zu erwarteten Maß zurückgehen, dann würde ich mir eine Diagnostik suchen. Entweder ich gehe zum Arzt oder ich gehe zu meinem Physiotherapeuten oder sonst nicht, dass halt mal jemand drauf schaut. Und da muss die oder diejenige halt entscheiden, wie man damit weiter umgeht und was es sein kann oder nicht.
Okay, ja, okay, also so Faustregeln nach einer Woche verschlechtert sich, vielleicht geht nicht weg. Dann könnte man mal über den Arztbesuch nachdenken. Aber ich glaube, da haben immer so ganz viele, auch gerade ambitionierte Sportler, ein bisschen Angst davor vielleicht sogar, weil ich glaube, bei vielen Hausärzten heißt es dann ganz schnell, naja, 6-8 Wochen Laufpause und dann passt es wieder. Aber da ist ja immer eigentlich nicht ganz das ganzheitlich angeschaut worden. Also ich glaube, viele fahren, wie du gerade schon gesagt hast, einen Winter über sehr viel Rad, laufen vielleicht sehr viel am Berg und dann geht's wieder auf die Tatanbahn und sehr viele harte Belastungen finden statt und dann kommt eben so ein Schienbeinsyndrom. Und das Erste, was man irgendwie hört, naja gut, 6-8 Wochen Laufpause und man denkt sich erstmal so, ja okay, das kann's ja jetzt eigentlich auch nicht sein.
Nee, also das ist auch was ich vom Prinzip aus, es ist wirklich eine Ermüdungsfraktur, möglichst nicht mache. Und es ist nie das einzige, es darf nie das einzige Behandlungsmittel sein. Weil das ist, ich lasse jeden Sportler möglichst weiter trainieren unter entsprechender Trainingsanpassung und Therapie. Und dann erst, wenn es nicht anders geht, die Pause machen. Oder wenn es die Verletzung, also wenn halt der Knochen eine Ermüdungsfraktur hat oder einen fetzen Knochenödem im Firmenkopf, da hatte ich jetzt einen Kollegen hier von mir, eine Woche vor Zugspitze, der die lange Distanz laufen wollte und ich schiebe ihn durchs MRT und da leuchtet alles im Gelenk, sage ich, kannst schon loslaufen, aber nach 10 Kilometern hörst du sowieso auf und wenn du Pech hast, machst du halt deinen Knorpel für immer kaputt. Das muss man halt dann auch schlucken in dem Moment. Aber ich glaube, ich spreche das relativ spät aus. Und du verlierst bei dem Sportler als Arzt sofort die Glaubwürdigkeit, wenn du ihn nur pausieren lässt. Und ich glaube, es bringt auch überhaupt nichts, nur zu pausieren und nichts anderes zu machen.
Ja.
Und das finde ich eine schlechte Therapie.
Okay, also lieber wirklich Training ändern, anpassen.
Genau, und wenn Pause, dann muss ich irgendwas noch dazu machen. Dann muss ich aber auch behandeln und nicht nur einfach, nein, ich mach's halt mal nichts.
Okay, und in 8 Wochen.
Weil damit schalte ich auch keine Ursache aus, dann wird es auch nicht besser. Dann sage ich lieber, okay, jetzt machst du halt mal nichts läuferisch, dann machst du jetzt mal 2 Wochen Stabi-Training und gehst ein wenig schwimmen, dann hat er sich abreagiert und hat seinen Trainingszustand kaum verloren, weil er das Leistungslevel halt noch halten kann.
Ja.
Vom Herz-Kreislauf-System, sein aerobes Training macht er noch. Ist viel besser.
Ja, er hat auf jeden
Fall. Und glaubwürdiger.
Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, auch im Sinne des Sportlers sehr angenehm.
Na, auf jeden Fall. Ja.
Dann wird vielleicht das Comeback nicht ganz so schwierig gestaltet.
Das kommt halt manchmal so, ich weiß, dass neulich eine vom Kletterkader beim Weltcup zu mir gesagt hat, naja, wenn du zum Folger gehst, der sagt, mach weiter. Also, ich glaube, so ist es nicht, aber man kann bei vielen Sachen doch durchaus ein wenig weitermachen.
Okay, also wir halten fest, in extremen Schmerzen nicht reintrainieren, aber man kann alles mal erstmal anpassen und muss nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen.
Man muss nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen, wenn es sich offensichtlich ist. Mhm. Und aber klar, wenn ich unterschiedliche Schmerzen habe an einer gewissen Stelle, gerade wenn die sehr lokalisiert sind und es ist noch über eine Woche und es wird nicht besser und ich bin vielleicht auch noch, auch wenn ich es nicht zugeben mag, sehr dünn, unweiblich, dann muss ich das Wort Ermüdungsfaktor halt schon mal mir im Kopf zergehen lassen und es abklären lassen.
Ja, ja. Ermüdungsfrakturen können ja auch sowohl in der Tibia, also im Schienbein, passieren, als auch in den Fußknochen. Was sind da so typische Trailrunning-Verletzungen, quasi die den Fuß angehen? Wir haben schon Ermüdungsbruch genannt. Plantarfasziitis ist, glaube ich, auch ein ganz großes Thema.
Also im Fuß ist so, wo ich viele sehe und jetzt auch heute einen gesehen habe und noch einen anderen habe, der nächste Woche wieder kommt, im Talus, also im Sprungbeinknochenödem, im Kalkanusknochenödem, mit der Tarsale, dann oft auch mal so kombiniert, kleine Verletzungen als Auslöser, dann Knochenödem, was dann aber ewig nicht weggeht. Und das ist natürlich was, das ist hartnäckig, weil die brauchen lange Entlastung. Da musst du Pause machen beim Knochenödem. Es gibt Möglichkeiten, medikamentös das zu unterstützen, mit Bifosphonaten IV, aber...
Genau, magst du ganz kurz erklären, was ein Knochenödem ist?
Also ein Knochenödem heißt einfach, dass quasi die Vorstufe von einer Ermüdungsfraktur, das heißt, der Knochen kriegt so viel Stress ab, dass er da Mikrotraumen hat und quasi einfach Ödem ist gleich Flüssigkeit einlagert, einfach Wasser. In der MRT zeigt sich das als leuchtende Substanz und der Knochen steht quasi unter Druck. Man hat früher versucht, manchmal so diesen Druck anzubohren, um die Flüssigkeit rauszukriegen. Aber es ist quasi nichts anderes als das Zeichen des Knochens, dass er zu viel Stress abbekommt. Und da mit dem entgegnest du nur durch Stress rausnehmen. Das kann ich jetzt durch schlimmstenfalls Entlastung, Teilbelastung an Gehstützen bei einem wirklichen großen Ödem oder eben durch eine Einlagenversorgung, dass ich die Achse des Fußes ändere, um das betroffene Areal aus der Belastung rauszunehmen. Kann auch mal ein anderes Schuhwerk sein, das ist mehr ein Pronation oder mehr ein Supinationsschuh und so weiter und so fort.
Mhm. Aber eine gewisse Pronation ist ja physiologisch. So ab wann kann man sagen, boah, das ist jetzt wirklich eine Überpronation, wo ich eingreifen muss. Da wäre dann wahrscheinlich so eine optische Laufbandanalyse ganz sinnvoll mal, oder? Wenn man die.
Ja, aber ich glaube, dass die Frage ist immer, eingreifen muss, ist ein schwieriges Terminus. Wenn du jetzt neulich die Zieleinläufe von den Marathoni unter 2 Stunden gesehen hast, wie die teilweise, da gibt es ja schöne, wird ja alles auf Instagram Slow-Mo gefilmt, da gibt es ja mega Überpronierer, wo du bei jedem als Orthopäde kriegst, der einen Schock bei jedem mal, wenn du den Fuß aufsetzt und der läuft beschwerdefrei damit. Also kann es ja doch irgendwie funktionieren. Du musst schon immer gucken, was du an dem Patienten, wo sein Problem ist und dann wirklich ändern willst oder musst. Das ist ja so wie Vorfuß, Mittelfuß, Rückfußläufer. Was ist richtig? Da können sich ja Leute jahrelang drüber streiten und es wird keine Antwort geben. Wenn was beschwerdefrei ist, ist erstmal nicht zwingend korrigiernötig. Erst dann, wenn es halt Probleme macht oder so. Was wir sonst am Fuß noch viel sehen, ist klar, und das sind so die schwierigen Sachen, das ist so die Plantarfasziitis und die Achillodynie, also das ist natürlich so die Pandora-Box, weil wir würden es gern behandeln, wir würden es gern heilen, aber es heilt sich halt nicht so einfach.
Verstehe ich, ja. Also, und auch wirklich, also es sind ja beides Sehnenreizungen bzw. Sehnenentzündungen. Was kann man wirklich effektiv dagegen tun, außer Stress rausnehmen?
Also trennen wir es immer ein kleines bisschen von der Achillodynie. Ist ja, also das Wort Entzündung sagen wir auch immer, aber man weiß, so mikrostrukturell ist es nicht wirklich oft eine Entzündung, sondern mehr eine chronische Degeneration, eine Ose, eine Tendinose, wie beim Tennisellbogen auch. Aber die Achillessehne reagiert auf Stress oder jede Sehne reagiert auf Stress und Teilrupturen mit Einlagerungen von Substanzen und wird einfach dicker. Also die werden so knotiger, damit sind sie weniger beweglich, werden degenerativ und fangen halt an zu schmerzen. Bei der Achillessehne weiß man, es gibt viele Sachen, die werden gemacht. Was das A und O ist, ist die exzentrische Beübung. Mache ich bei allen Sehnenüberlastungen, aber bei der Achillessehne geht es extrem gut. Also vom Zehenspitzenstand nach unten ablassen und dann mit dem zweiten Fuß wieder hoch, dann einbeinig wieder ablassen. Du sollst es nicht zu tief machen, also nicht unbedingt nur auf der Treppenstufe und dann in die Verlängerung gehen, weil dann wird die Sehne zu lang und dann fehlt dir ein bisschen die Spannung auf der Quadrizeps, Entschuldigung, Gastrocnemius-Muskulatur, also auf dem Unterschenkel, wenn du wieder in die Belastung reingehst. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, wie das entstanden ist mit einem exzentrischen Training, weil das war ein chirurgischer Assistenzarzt, der Echolydynie hatte und beim Fußchirurgen gearbeitet hat und hat ihm gebeten, er möchte ihn doch operieren, weil er hält es jetzt auch nicht mehr aus. Und er hat gesagt, kannst du vergessen, in Amerika, ich brauche dich zum Arbeiten, nicht als Patienten, Patienten habe ich genug. Und dann hat er sich so geärgert, da hat er gedacht, okay, jetzt mache ich so lange mit dieser Sehne exzentrische Belastung und gebe so viel Druck drauf, dass sie mir endlich reißt und dann muss er mich operieren. Das hat aber nicht geklappt, weil es ist durch diese Exzentrik einfach gut geworden. Ja. Und damit hat man angefangen, das zu propagieren.
Ah, also,
das macht sicherlich viel aus. Und dann geht es Stoßwellenbehandlung sehr gut. Mit dem Nachteil eben, dass es die Kasse in der Regel nicht übernimmt. Das ist ein bisschen das Problem. Ich mache viel Stoßwelle. Injektionen sehr selten an der Achillessehne. Es gibt andere Sehnen, da kann man das gut machen. Da hinten bringt es eher mal nichts. Dehnen natürlich. Stabi-Training, Krankengymnastik. Und dann das zweite wäre halt die Plantarfaszitis. Also der untere, das ist quasi der Fußgewölbe spannende Muskel. Und der hat am Ansatz vom Fersenbein hinten immer seine Schwachstelle. Und dann hast du quasi direkt unter der Ferse den sehr punktuellen, starken Schmerz. Und da gehen wir gern direkt drauf mit Eigenmassage, mit so einem kleinen Golfball. Macht überhaupt keinen Spaß. Kennt jeder, der läuft. Das hat ja mal so Phasen. Also das sind ja auch Phasen. Man muss dann auch immer wieder wissen, die kommen und die gehen auch wieder. Das ist jetzt nicht so, dass ich dann, wenn das noch ein wenig wehtut, jetzt gar nicht mehr laufen kann. Das läuft sich dann schon auch wieder raus. Ich hatte heute auch einen Profi da, der Plantarfaszitis hatte und hat gesagt, ja, die zweite Einheit am Tag geht halt nicht so richtig. Und so, ja, aber so viel hat man nicht gesehen. Es war eigentlich jetzt schon auf dem Weg der Besserung. Dann denke ich schon, da kann man jetzt auch langsam mal wieder Belastung steigern. Und einfach so ein bisschen aus der Erfahrung wissen, naja gut, es tut jetzt halt einmal 4-6 Wochen oder auch einmal 3 Monate weh, aber es bessert sich schon oft auch unter weiterer Belastung.
Ja.
Und dann auch Stoßwelle.
Mhm. Ja, Katie Scheidt hat ja jetzt auch gerade mit ihrer Plantarfaszie ganz schön zu kämpfen. Ich glaube auch tatsächlich schon seit 1-1,5 Jahren circa. Also sie ist schon sehr, sehr lange raus, hat auch extra einen Experten, glaube ich, in der Schweiz aufgesucht. Mal gucken, wie es bei ihr ist.
Gibt da Leute, die spritzen Botulinumtoxin hin und sagen, es wirkt sehr gut. Ja, ich habe es aber noch nie ausprobiert. Also es sind Leute, die sich auskennen, die gute Erfahrungen mit haben, auch im Bereich als Fußchirurgen und Läufer. Mhm. Aber da habe ich selber keine Erfahrung mit.
Okay,
aber es ist ja eigentlich harmlos, man kann das machen. Ich meine, macht man nichts mit kaputt. Cortison hinspritzen ist bei der Achillessehne zum Beispiel ganz schlecht.
Ja, generell bei Bienen, richtig?
Ja, das unterschreibe ich nicht ganz, weil in den Fingern, und ich betreue ja viel die Kletterer, und das sind ja alles Finger, im Finger spritzt man ganz viel Cortison an die Sehne.
Okay.
Weil ich da sonst anders, oft ist das so abgekapselt, nicht richtig rankomme. Aber eben, ich spritze es in die Sehne, Scheide und nicht in die Sehne. Das ist ganz wichtig, weil man weiß, wie es geht, und dann habe ich noch nie ein Problem gehabt oder so.
Mhm.
Also nie eine Komplikation über 25 Jahre. Aber man muss halt wissen, welche Sehne es ist und wie man es macht.
Mhm. Ja, weil wir lernen tatsächlich, dass Cortison gar nicht so gut für Sehnen ist und dass sie die eher schwächt.
Böde macht, das weiß ich. Und diese Diskussion führe ich natürlich auch mit jedem zweiten Patienten. Aber ich führe die Diskussion auch und stelle mich am Deutschen Sportorthopädenkongress hin und sage, ja, ihr habt ja alle recht, aber an den Fingern bringt halt jetzt nichts, da wegen der Salbe hinzuschmieren.
Ja. Okay, also wirklich unterscheiden, welche Struktur behandelt.
Ich glaube, man muss es ganz genau unterscheiden, wo es ist, was man macht oder so.
Mhm.
Und das eine ist eine Sehne, die eine feste Sehnenscheide hat in ihrem Kanal und der Kanal ist entzündet, dann funktioniert es. Die Sehne selber verbessere ich nicht mit dem Schutzkortison. Und das ist ja, an den Fingern ist es immer eine Entzündung der Sehnenscheide. An die Achillessehne ist immer die Sehne selber.
Ja.
Und das sind zwei ganz andere Krankheitsbilder und deswegen muss ich mich da zurückhalten.
Okay, ja gut, verstehe ich. Ja, macht soweit eigentlich alles Sinn. Gibt es denn sonst noch typische Trailläufer-Erkrankungen, die wir jetzt bisher noch nicht besprochen haben?
Naja, wir haben jetzt über die Orthopädie geredet, gell? Ich meine, der Bauch und der Magen sind schon ein großes Problem bei Trailläufern.
Ja.
Also Mein Partner von Monte Rosa ist jetzt Verbier gelaufen, die 140 Kilometer. Und dann haben wir auch noch sechs Stunden haben wir schon hotline-mäßig mit ihm telefoniert, weil er halt vom Bauch nicht mehr gegangen ist. Gell? Und also ich glaube, dass die Belastung auf den Magen zu bestimmt 20% oder 30% fürs Aussteigen bei den langen Wettkämpfen zuständig ist. Weil du kannst die lange Strecke nur schaffen, wenn du ausreichend fuelst. Und wenn du es nicht reinkriegst, dann bist du weder kälteresistent noch stressresistent, noch hast du irgendwas zum Verbrauchen. Und das kannst du zum gewissen Teil, glaube ich, selber bestimmen, indem du halt vorher das auch übst. Und du musst halt auch üben, dass du jede Stunde so ein Gel reinpumpst.
Train the gut.
Das magst auch vielleicht nicht immer unbedingt. Also wir hatten jetzt das Everesting am Samstag, das war halt total toll, weil wir kamen immer unten an und dann habe ich meine Kids angerufen und gesagt, hey, bringt vom Bäcker mal irgendwie Brezeln und Salzstangen mit, weil ich habe keinen Bock auf Gels, die muss ich jetzt nicht mittragen. Und das ging genauso gut, das war angenehm, aber das ist natürlich ein anderer Punkt, wenn ich alle halbe Stunde Wasser auffüllen kann und mein schweres Essen hinlegen kann, als wenn ich natürlich irgendwie sechs Stunden durch die Nacht jetzt allein laufe. Da muss ich mit Gels und solchen Sachen arbeiten, aber ich glaube, das muss man trainieren, das kann man trainieren, aber halt auch nur zu einem gewissen Punkt, gell?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt so Koniferen, was das, glaube ich, angeht, wie zum Beispiel David Roche, der selber im Selbstexperiment immer versucht, irgendwie pro Stunde 140 Gramm irgendwie aufzunehmen. Das eine ist, das wirklich auch magentechnisch oder gastrointestinal generell aufzunehmen. Das andere ist ja auch wirklich die Verwertung vom Körper. Also macht es jetzt für einen Hobbyathleten Sinn, 140 Gramm die Stunde aufzunehmen? Kann man sich vielleicht drüber streiten, wie das der Körper verwerten kann? Oder hat der Körper vielleicht gerade auch wirklich nur ein Limit von, keine Ahnung, 100 Gramm? Dann sind die 40 Gramm eigentlich unnötig, die er sich dann noch zusätzlich zuführt. Aber das ist wirklich, glaube ich, dann so eine super individuelle Sache. Ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, hey, ich laufe den 100er mit, keine Ahnung, 80 Gramm. Andere sagen, nee, ich brauche da locker 120 Gramm die Stunde und mir geht's damit erst richtig gut. Also da ist vielleicht auch ein ganz, ganz großer Übungsfaktor mit dabei. Und das Training davor, logischerweise. Auf wie viele Jahre habe ich das vielleicht auch schon gemacht? Fange ich gerade erst damit an, Kohlenhydrate im Training zu nehmen? Oder mache ich das halt einfach schon seit 10 Jahren?
Und da muss ich mich auch drauf einlassen, weil ich sage dir ganz gerne, im Wettkampf versuche ich freilich jede Stunde ein Gel zu nehmen, im Training, na, im Leben nicht, gell? Aber ich habe keinen Bock drauf, irgend so viel mitzumachen. Außerdem, es kostet ja, es ist ja jetzt nicht ganz billig, gell? Wenn ich jetzt 4-5 Stunden laufe, gibt es ja schon mal 12 Euro für Riegel aus, dann. Naja, so toll schmecken sie auf Dauer halt auch immer nicht. Ich muss mich dann schon eher dazu zwingen. Also man muss es eigentlich im Training machen, damit es dann im Wettkampf auch gut machen kannst. Ich glaube, das machen wir aber wahrscheinlich alle zu wenig. Das ist logisch. Aus vielen Gründen.
Aber vielleicht ist das auch das Stichwort von dem, was wir vorne gesagt haben, also Ermüdungsfrakturen, irgendwelche Überlastungserscheinungen, dass ich vielleicht mich im Training auch das ein oder andere mal überwinde und sage, okay, hey, das Training muss jetzt gut verpflegt werden, weil sonst habe ich einfach ein zu großes Defizit am Ende des Tages und komme vielleicht in eine Überlastung. Kann das vielleicht auch ein Ding sein?
Bin ich voll bei dir. Also und das habe ich bei mir selber gelernt, wenn ich mich im Training dann zwinge, doch noch am Schluss eine halbe Stunde vor dem Ende ein Gel zu nehmen, wo ich es dann auch ohne Lauf fertig laufen kann, ich bin schneller erholt. Mhm. Also und dann, klar, gibt es natürlich noch die Regenerationsdrinks und so, und das macht ja auch alles Sinn, da gibt es auch schön Studien drüber. Aber es ist einfach so, je besser ich fuel, desto besser verkrafte ich diesen Proteinkatabolismus, also diesen Raubbau im Endeffekt am Körper und den kann ich dann vermindern. Also damit ist es dann halt auch deutlich fördernd für die nächste Einheit.
Ja. Also gerade um vielleicht Verletzungen und Überlastungen zu verhindern, muss ich vielleicht nicht unbedingt leichter sein, sondern vielleicht dieses Kilo mehr, das ich aber habe, aufgrund einer wirklich guten und soliden Grundlage, auf die ich mein Training aufbaue, und zwar, das ist die Ernährung rund und im Training, ist vielleicht dann der Schlüssel dafür, dass ich sage, okay, ich kann den Sport wirklich lange und gesund machen.
Na, aber absolut, und das ist das wichtigste Statement vom ganzen Podcast, glaube ich, weil ich bin halt gebrandmarkt durch die vielen Anorektiker oder gerade Esspatienten, die ich sehe oder habe und die ganzen Programme und das Problem ist ja auch nicht nur die Verletzung jetzt, sondern das ist ja das, wenn die zu mir kommen, dann sind sie 45 und haben die dritte Ermüdungsfraktur und sind amenorrhöisch und wollen Kinder und es klappt nicht und laut. Also das ist das ganze Leben im Arsch und nicht nur die Trainingswoche oder so. Aber ich glaube, ein gesundes Körpergewicht ist ein ganz wesentlicher Schlüssel und vor allen Dingen, um sowas längerfristig machen zu können. Und glücklicher bist du auch.
Ja, das stimmt. Wenn man sich dann vielleicht doch den Kuchen einfach nach dem Lauf genehmigt, weil es ist alles in Ordnung. Wieso denn nicht?
Ganz genau. Wieso kannst du nicht einen Kuchen essen, wenn du 4 Stunden gelaufen bist? Ich meine, da haust du so viel durch, dass der Kuchen, der macht da gar nichts.
Den Kuchen kann man sich auch nach 2 Stunden laufen.
Ja, kannst du ja auch. Auf jeden Fall.
Um das hier kurz festzuhalten, der Kuchen darf auch nach 2 oder nach 1 Stunde schon sein. Das ist gar kein Problem. Und auch an einem Restday ist der Kuchen in Ordnung. Genau, also wir haben wirklich mal die ganzen Verletzungen abgedeckt und wie wir sowas eben, da sind wir ja gerade schon voll im Gange, wie wir das einfach verhindern können, ist eine ordentliche Verpflegung im Training, außerhalb von Training, ist Krafttraining, haben wir auch schon gesagt. Also wirklich, Läufer brauchen Krafttraining. Ich glaube, das haben wir jetzt mittlerweile schon überall gehört. Gibt's andere Maßnahmen, die ich prophylaktorisch einfach hier nochmal reinschmeißen könnte, von wegen, ist Dehnen sinnvoll zum Beispiel? Oder was kann ich noch tun, um möglichst gut und verletzungsfrei durch meine Saison zu kommen?
Nehmen wir das Dehnen vielleicht in die Gesamtregeneration rein, sagen wir einfach eine adäquate, gute Regeneration. Jetzt nicht, dass ich was gegen das Dehnen habe, aber das Dehnen allein ist eben nicht. Du kannst auch aktiv regenerieren, indem du auf die Rolle locker gehst, mit der Faszienrolle arbeiten oder machst Yoga, egal. Also die Regeneration ist halt nicht nur sich hinsetzen vor den Fernseher. Ich weiß, das ist manchmal schwierig und wenn ich nach der Arbeit einen langen Lauf mache, dann mache ich auch keine Regeneration mehr danach, außer mir ein Bier auf und eine Serie an. Fühle mich aber auch viel schlechter, als wenn ich vormittags einen langen Lauf mache und dann arbeiten gehe und wo ich einfach durch die Bewegung in mir regeneriere und bleibe. Also Regeneration ist wichtig, die vernünftige Ernährung. Ich glaube auch, ein adäquater Umgang mit dem eigenen Körper so in Kleinigkeiten, also Kleidung, also meine Körpertemperatur auf einem vernünftigen Level zu halten, ist leistungsfördernd. Also ich weiß nicht oder ich glaube nicht, dass man bei jeder Temperatur unbedingt im Leibchen und einer kurzen Hose unterwegs sein muss, wenn es arschkalt ist. Ich glaube nicht, dass du damit besser bist. Es mögen manche im Kopf glauben und manche sind nicht so kälteabhängig wie ich oder sonst, aber ich glaube nicht, dass du, weil du eine lange Hose an hast und einen Longsleeve, dass du langsamer läufst. Aber ich glaube, wenn du ein vernünftiges Wohlfühlgefühl in dir hast, vor allen Dingen, wenn die Strecken länger werden, dass du besser bist.
Ja. Okay.
Das nächste ist natürlich Mindset, wobei Mindset-Trainer, da bin ich jetzt nicht so der Richtige. Das ist mehr was für einen Psychologen, aber ich glaube schon, dass das Mindset, dass du damit viel rausholen kannst. Was bleibt uns noch übrig?
Eine richtige Einstellung zum Sport. Rest Days sind in Ordnung, man darf mal Pause machen. Wenn der Körper es verlangt, dann ist eine Pause vielleicht auch angebracht.
Ich sehe viel Profis, die damit sinnvoller umgehen als ambitionierte, mittelmäßige oder noch untermittelmäßige Freizeitsportler, die denken, dass sie ja mal keine 2 Tage Pausen machen können, weil sie dann für immer tot schlecht sind oder so. Gell? Dagegen gibt es dann Profis, die sagen, okay, wenn du sagst, ich mache jetzt 4 Wochen nichts, dann mache ich jetzt 4 Wochen nichts und mache dies und jenes und sonstiges, weil das langfristige Goal ist, was weiß ich, in 2 Jahren EM oder was weiß ich nicht. Also und da glaube ich auch, das Umfeld ist natürlich auch, also das gehört viel spielt in eine erfolgreiche, gesunde Karriere mit rein. Umfeld, mit welchen Leuten du dich umgibst, brauchst Leute, die dich auffangen, die dich motivieren, die dir an der richtigen Stelle das Richtige sagen. Fällt mir sehr schwer, wenn ich jetzt bei meiner Frau bei den langen Läufen coach, dann fängt sie so, dann hat sie eine Downphase, dann sage ich, ach komm, armes Häschen, hör halt auf, ist doch eh ein Scheiß. Aber das ist dann nicht die falsche Aussage, soll ich lieber sagen, lauf weiter. Dann hat sie den Fuß angebrochen, dann ist das auch blöd, wenn man sagt, lauf weiter. Also es ist schon schwierig, und wenn du, mit dem Umfeld umzugehen oder so.
Also, ja, auf jeden Fall. Also eine gute Crew ist, glaube ich, Gold wert. Das kann jeder Trailrunner bezeichnen oder bezeugen, besser gesagt. Das stimmt, auf jeden Fall. Hast du ein Schlussplädoyer, was du uns Trailrunner mitgeben kannst?
Naja, ich bin jetzt dann nicht, eben nicht als der Mediziner dastehen, der immer sagt, das und das und das und das kann passieren, um Gottes Willen, um zu Gottes Willen. Das ist eben nicht so. Ich glaube, das erste Mal, Sport ist gesund. Wie schlimm ist ein Leben ohne Sport und wie schlecht geht's uns ohne Sport? Und wenn ich mir meine Knie durchs Laufen kaputt mache, ich sterbe trotzdem weniger wahrscheinlich an einem Herzinfarkt und an einer Arteriosklerose, an einer Verfettung und an einem Diabetes und sonstige anderen Risiken, die ich auf der Couch habe. Also alles hat natürlich irgendwie ein Risiko und ich muss irgendwo einen Mittelweg gehen und einen gewissen Preis zahlen oder Risiko eingehen. Aber wenn ich vernünftig was betreibe, gibt's keine Kontraindikation eigentlich, schön Trail laufen zu gehen und das Ganze einfach zu genießen.
Ich glaube, damit kann man wirklich gut abschließen. Einfach Trail laufen und die ganze Sache genießen.
So machen wir es. Ich laufe jetzt dann in der Klinik wieder heim durch den Wald.
Das hört sich sehr gut an. Ich gehe jetzt auch laufen. Genieß vielleicht ein bisschen den Kanal. Wald habe ich hier leider nicht zur Verfügung, aber der Kanal muss es auch tun. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz recht herzlich für deine Zeit, für deine Expertise. Und ich hoffe, der ein oder andere konnte da gut was mitnehmen.
Ja, super. Vielen Dank, dass ihr mich gehabt habt und noch alles Gute und ich höre es mir dann an.